Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Es ist Zeit, wegzugehen. Sie werden unsere Bücher verbrennen und uns damit meinen. Wenn einer jetzt Wassermann heißt oder Döblin oder Roth, darf er nicht länger abwarten. Wir müssen fort, damit es nur Bücher sind, die in Brand gesteckt werden.
In der Berliner Mampestube soll Josef Roth diesen Satz gesagt haben. Am Tag von Hitlers Ernennung zum Reichskanzler, am 30. Januar 1933, kommt der Autor des Romans Radetzky-Marsch für die letzten 6 Jahre seines Lebens nach Paris. Die endgültige Emigration aus Deutschland und seiner Heimat Österreich wird Roth versüßt durch das Wiedersehen mit Paris und Frankreich. Schon im Jahr 1925 hat er sich hier mit seiner Frau Friedel niedergelassen. In dem ihn begeisternden Klima der westeuropäischen Hauptstadt hoffte er als zeitweiliger Kulturkorrespondent der Frankfurter Zeitung Fuß fassen und schreiben zu können. Seine Freunde stimmen darin überein, dass Roth Frankreich geliebt hat wie kein anderes Land. Einem Kollegen, dem Berliner Schriftsteller Rudolf Leonhardt, hatte er bei einem Bahnhofsabschied nachgerufen.
Sie werden in Paris erstaunt sein, dass man dort Bürger sein kann, ohne sich schämen zu müssen.
Im Brief vom Mai 1925 an Benno Reifenberg, den Feuilletonleiter der Frankfurter Zeitung, gab Roth seiner Begeisterung überschwänglichen Ausdruck.
Die Viehtreiber, mit denen ich frühstücke, sind vornehm und edel, mehr als unsere Minister. Der Patriotismus ist hier berechtigt. Der Nationalismus ist eine Kundgebung europäischen Gewissens. Jede Ankündigung ist eine Dichtung. Die Affischen des Magistrats sind so vollendet wie unsere beste Prosa. Die Kinoreklamen enthalten mehr Fantasie und Psychologie als unsere modernen Romane. Die Soldaten sind verspielte Kinder, die Polizisten amüsante Feuilletonisten. Sie müssen hierher kommen.
So versuchte Roth in Blockbuchstaben seinen Vorgesetzten zu begeistern. Im Viertel um das Odeon-Theater, wo Roth sich damals niederließ, hat sich kaum etwas verändert. Seine täglichen Wege und Lieblingsplätze kann man sich auch heute noch gut vorstellen.
So, wir sind hier vor dem Platz von Odeon. Und es gab also ein Hotel, vielleicht ist es Hotel Michelet Odeon, wo er mit seiner Frau im Jahr 25 und 26 gelebt hat. Und es gab hier, jetzt gibt es eine amerikanische Institution, aber zu dieser Zeit war es ein Café mit einer großen Terrasse und Roth saß hier mit seiner Frau, als er in diesem Hotel wohnte.
Fast alles ließ sich von dort für Roth zu Fuß erreichen, wie heute für einen Rothianer wie den emeritierten Literaturprofessor Lionel Richard.
Sehen Sie, er hatte ungefähr 100 Meter zu gehen. Wenn er auf der Straße von Odeon danach in der 30er Jahre war, um die Zeitschrift Österreichische Nachrichten zu finden. So, er hatte sehr wenig zu Fuß zu gehen.
Roth kam 1933 wieder als angesehener Journalist und als inzwischen auch berühmt gewordener Schriftsteller. Ende der 20er Jahre hatte er den Reisebericht aus dem Süden Frankreichs »Die weißen Städte« geschrieben. Vor allem aber hatte er zu Anfang der 30er Jahre die beiden Romane Radetzky-Marsch und Hiob veröffentlicht. Diesmal quartierte er sich in dem ein paar Straßen weiter gelegenen alten Hotel Foyot aus dem 18. Jahrhundert ein und er wurde Stammgast im Café de Tournon gegenüber. Nur einige Plätze neben der Kuhle, die der Schriftsteller links am Fenster in die kunstlederbezogene Sitzbank gesessen hat, spricht Stéphane Penel, Rothianer, Roth-Übersetzer und Forscher, davon, was für ein Empfang Roth in der Pariser Emigration beschert wurde.
Ich glaube, er war sehr, sehr estimé comme écrivain par la critique littéraire. Et c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un accueil très très positif dans les milieux littéraires.
Von der Kritik wurde er sehr gut empfangen. Er war eingeführt worden von dem französischen Germanisten Félix Berthaud. Und dann haben ihn das Erscheinen und die Übersetzung seiner beiden großen Romane Radetzky-Marsch und Thiob beim französischen Publikum bekannt gemacht. Und das ist ja ein eher seltenes Phänomen, dass die Ankunft des Autors in Paris bereits von seinen Übersetzungen begleitet wurde.
Hier im Café Tournon hat damals Blanche Guidon, die Übersetzerin von Roth, fast jeden Nachmittag mit ihm gesessen. Roth hatte schon seit seinen Wiener Jahren die Angewohnheit, im Café zu arbeiten. Und wer mit ihm sprechen wollte, musste auch dorthin kommen. Dem Redakteur des französischen Literaturmagazins Le Nouvelle Littéraire, Frédéric Lefebvre, der regelmäßig große ausländische Schriftsteller interviewte, sagte Roth:
Eine gute Übersetzung muss meines Erachtens den Rhythmus meiner Sprache wiedergeben. Das wesentliche Element eines Romans ist weder sein anekdotischer noch sein sentimentaler Inhalt, sondern sein Rhythmus. Ich habe immer ein musikalisches Motiv im Ohr. Von den älteren Schriftstellern bevorzuge ich Rabelais, meinen mir teuren La Fontaine, dessen Fabeln ich als Junge auswendig gelernt habe, Balzac, Flaubert. Gilles Kommunismus stört mich. Ich glaube nicht, dass der Mensch den Menschen retten kann.
Après la guerre, elle a encore retraduit, il me semble qu'elle a traduit encore un petit peu, mais d'autres auteurs complètement, enfin de genres complètement différents. Je sais plus ce qu'elle avait traduit, j'ai regardé un petit peu un moment. Mais disons qu'elle, oui, il y a encore.
Für Stéphane Penel sind Joseph Roths Romane schwer zu übersetzen. Die Durchsichtigkeit und Klarheit, die seine an sich einfache Sprache so musikalisch machen, sei im Französischen schwer ohne Monotonie wiederzugeben. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass Roths Bücher auf Französisch verstreut in diversen Ausgaben verschiedener Verlage und Übersetzer vorliegen. Seit den 60er Jahren hat er hier eine Renaissance erlebt, nachdem er in der Nachkriegszeit zunächst vollkommen vergessen schien. Das wiedererwachende Interesse an dem geografischen Raum Mitteleuropa, seinem Judentum und seinen verschwundenen Provinzen, verschaffte dieser Literatur eine neue Lebendigkeit. Heute hat Joseph Roth in Frankreich wieder eine starke Leserschaft. Im Seul Verlag wurde der Radetzky-Marsch gleich als erster Titel in einer neuen Taschenbuchreihe publiziert. Hinter dem Platz, wo Stéphane Penel jetzt sitzt, lehnt eine schwarze Plakette mit einem kleinen Spruch über Roths Tage und Nächte hier. Außen am Café de Tournon, zwischen den Fenstern des ersten Stockwerks, ist eine gravierte Steintafel zur Erinnerung an den Schriftsteller.
Jetzt haben wir den Café von Tournon, wo er regelmäßig stand, saß, das ist besser, saß, ja, vor einem Tisch, mit Getränken und besonders, wo er mit allen seinen Freunden gesprochen hatte, diskutiert, debattiert und so weiter. Ja. Und die Besitzerin dieses Restaurants hieß Frau Alazar. Und Frau Alazar hat Josef Roth viel geholfen. Sie wusste, dass er sehr schwach war und dass er Schwierigkeiten hatte. Und sie hat sich wirklich von ihm regelmäßig beschäftigt. Er kannte trinken fast ohne bezahlen. Es gab eine Gewohnheit. Ja, sie wusste natürlich, was er trank, aber er bezahlte, wenn er Geld bekam. Und es gibt also eine Inschrift ja, auf der Mauer, die an Joseph Roth erinnert. Man kann lesen, er hat hier gelebt bis zu seinem Tod.
Roth hatte, als sein Hotel Foyot an der Nummer 33 der Rue de Tournon abgerissen wurde, bei Frau Alazar wegen eines Zimmers über dem Café in ihrem Hotel de la Poste angefragt. Das war bereits 1938. In den Jahren, in denen Roth im Foyot wohnte, war er zeitweise noch viel unterwegs in Holland und Belgien und doch monatelang mit anderen Exilschriftstellern zusammen an der Côte d'Azur. Seine zeitweilige Lebensgefährtin, die deutsche Schriftstellerin Irmgard Keun, beschreibt das Reisen von Hotel zu Hotel mit ihm in ihrem Jugendbuch »Kind aller Länder«. Erst als er wirklich müde, krank und vom Alkohol auch körperlich schon deutlich gezeichnet war, blieb Josef Roth in Paris bei Germain Alazar. Die heute 92-jährige, damalige Wirtin des Café de Tournon, erinnert sich noch gut, wie der Schriftsteller in ihr Hotel gezogen ist.
Mais à ce moment-là, il habitait à l'hôtel Feuillot et il venait chez moi consommer, forcément. Puis un beau jour, il m'a dit, je veux habiter ici, je veux une chambre.
Er wohnte gegenüber im Feuillot. Mein Hotel, habe ich ihm gesagt, das ist nichts für Sie. Es ist ein kleines Hotel für Studenten. Es war korrekt, aber einfach. Jedes Zimmer war anders. Aber er hat gesagt, ich will bei Ihnen wohnen. Also sehen Sie, so hat er das Hotel Foyot zugunsten von meinem verlassen. Hier war er näher an seinem Fläschchen, wie man sagt.
Roth hatte zu seiner damals 30-jährigen, energischen Wirtin eine besondere Beziehung. Sie gab ihm Kredit, sie schimpfte ihn aus, wenn er zu viel trank. Sie zählte am Ende eines Tages die Untertassen ab, die sich neben dem schreibenden Roth gestapelt hatten, und konnte so wissen, wie viele Süß-Mirabellenschnäpse er konsumiert hatte. Sie bewahrte ihm auch seine Manuskripte neben der Kasse auf. Kleine Zettelchen sind erhalten, auf denen Roth sie in improvisierten französischen Versen um Verzeihung wegen Missstimmigkeiten oder Alkoholexzessen bittet.
Madame Loisel, je vous prie de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner. Madame Vögelchen, von ganzem Herzen bitte ich Sie, mir vergeben zu wollen. Ich bin manchmal von Sinn, meine ganze Zuneigung. Pourquoi êtes-vous bouleversé? D'où vient-il votre chagrin? Madame Loisel est fâchée. Warum sind Sie so irritiert? Woher kommt Ihr Kummer? Ich habe doch nicht mehr gesündigt als sonst auch.
Sogar seine Augentropfen musste die Wirtin Josef Roth mehrmals täglich verabreichen.
Alors, vous savez, il avait des ruses de sioux.
Er hatte seine ganz speziellen Schlichen. Außer unserem Café gab es noch ein anderes auf der anderen Seite vom Odeon, gegenüber vom Luxembourg. Dort ging er oft etwas trinken. Damit es aber nicht so aussah, als wäre er wieder in einer Kneipe gewesen, ging er auf dem Rückweg beim Schreibwarenladen Flammarion vorbei und kaufte ein kleines Heft. Davon haben wir nachher einen ganzen Stapel bei ihm gefunden. Er kam mit dem Heft in der Hand zurück, als wäre gar nichts gewesen, als hätte er nur ein Heft gekauft. Kindertricks.
Von den Nächten im Café Tournon berichtet Josef Roths Biograf David Bronson, der in den 50er und 60er Jahren über 100 Interviews mit allen noch auffindbaren Personen aus Roths Umkreis geführt hat.
Bis ins letzte Jahr seines Lebens blieb Roths Arbeitstisch im Café Sammelpunkt der vielen Besucher, die sich im Kommen und Gehen ablösten. In später Nacht brachte Roth einmal spaßeshalber das Gespräch auf die drei Schichten, die sich um seinen Tisch versammelten. Vom Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht verweilte die erste Schicht, nämlich die mondäne Welt, Journalisten, Schauspieler, Verehrer auf der Durchreise. Von Mitternacht bis 3 Uhr saßen die intimeren Freunde da. Die deutschen Emigranten Zuma Morgenstern und Jean Janet, die beide im selben Hotel wie Roth wohnten, und gelegentlich auch Ernst Toller, Stefan Zweig, denen sich Friederike Zweig, Hermann Kästen, Ludwig Marcuse, Walter Hasenclewe, Arthur Köstler, Franz Werfel, Emil Ludwig, Egon Erwin Kisch, Valerie Marcion, Walter Mehring, Josef Konstantinowski und viele andere anschlossen. In größeren Abständen erschienen um diese Zeit Alfred Polger, der ehemalige Senatspräsident der Freien Stadt Danzig, die Professoren Bernhard und von Hildebrand, sowie auch österreichische Aristokraten und Vertreter der monarchistischen Bewegung. Nach 3 Uhr saß Roth oft noch weitere 2 Stunden allein mit Josef Gottferstein. Zwischen diesen beiden bestand eine Seelengemeinschaft, die das Sprechen unnötig machte.
Josef Gottferstein, ein lettischer Talmudist, der auch als Journalist und religiöser Schriftsteller in Paris lebte, erinnerte sich noch Jahrzehnte nach dem Krieg in einer Sendung im französischen Radio daran, wie er Roth kennengelernt hat und an die gemeinsamen Schweigestunden.
En 1933, j'ai commencé un grand reportage, une grande enquête sur le thème Wie war das nur möglich? À la fin, je suis arrivé à Rot. Chez Rot.
Im Jahr 1933 habe ich eine große Umfrage gemacht zu dem Thema, wie war das nur möglich? Und als ich am Ende Roth fragte, sagte er, warum? Warum stellen Sie mir so eine absurde Frage? Alles ist möglich. Dann hat er das Gespräch unterbrochen und gefragt, lieber Bruder, darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Ich bin am nächsten Tag wiedergekommen. Da waren wir schon gänzlich vertraut. Wir haben uns geduzt. Schließlich waren wir jeden Tag zusammen, unzertrennlich. Ich kam, warf ihm einen fragenden Blick zu, was möchtest du, dass ich für dich tue? Er sagte zu mir, ich möchte, dass du mit mir eine Schweigekur machst. So sagte er manchmal, wenn ihm schwer ums Herz war. Und so haben wir Schweigekuren gemacht.
Das Café de Tournon liegt direkt gegenüber vom Senatspalast mit seinen niedrigen, abgerundeten Türmen an der Rue de Vaugirard, deren Verbreiterung im Jahre 1938 Joseph Roths Stammhotel Foyot weichen musste. Hinter dem Senat liegt der Jardin du Luxembourg. Dieses alles bis hinunter zum Boulevard Saint-Germain nannte Roth seine Republik von Tournon, in der er zu Fuß gehen konnte und aus der er sich wenig und wenn dann nur im Taxi hinaus bewegte. Gegenüber dem Eingang des Gartens gab und gibt es noch das Café au Petit Suisse.
Also wir kommen zu diesem Café. Café au Petit Suisse. Au Petit Suisse, also am kleinen Schweizer. Und jetzt haben wir noch Tische draußen. Es gibt nicht viele Tische, das ist eine kleine, sehr kleine Terrasse. Und am Mittag im Allgemeinen saß Joseph Roth dort, ja, und er trank, ohne etwas zu essen.
Heute sitzt in diesem Café au Petit Suisse, das sich klein, gemütlich und ein wenig düster über drei Ebenen erstreckt, ein weiterer Rothianer und Roth-Übersetzer, Jean Ruffet. Für seine Übersetzung des Buchs »Die weißen Städte« und andere Reiseskizzen hat der ehemalige Gymnasiallehrer eine Auszeichnung erhalten. Heute hat der kleine, agile Mann eine noch nicht veröffentlichte Übersetzung eines Feuilletonstückchens in seiner Aktentasche, das Joseph Roth über eben dieses Café geschrieben hat. Es heißt »Im Bistro nach Mitternacht«.
Le Bistro que j'ai l'habitude de fréquenter tous les soirs après minuit l'est également par ceux qu'on appelle les petites gens du quartier. Facteurs qui ont travaillé toute la journée, agents de police sur le point de prendre leur service de nuit.
In dem Bistro, in dem ich jeden Tag nach Mitternacht zu sitzen pflege, verkehren die sogenannten kleinen Leute aus dem Quartier. Briefträger, die den ganzen Tag gearbeitet haben, Polizisten, die im Begriff sind, den Nachtdienst anzutreten und vorher noch einen schwarzen Kaffee mit Kirsch trinken. Denn es handelt sich darum, nicht nur wach zu bleiben, sondern auch in der Laune wach zu bleiben. Kellner, die vom Dienst heimkehren, Schauspieler, deren Theater eben geschlossen worden ist, auch die Kulissenschieber dieses Theaters, Chauffeure. Dieser Chauffeur kommt jede Nacht in unser Bistro. Wenn er nicht so bejahrt wäre, könnte man sagen, er sei lieb Kind im Hause. Er ist nicht mehr bejahrt, man darf wohl von ihm sagen, dass er bereits betagt ist. Er war sein Lebtag Droschkenkutscher gewesen.
Jean Ruffet interessiert sich besonders für die politischen Aktivitäten der Generation von Exilschriftstellern, der Joseph Roth angehörte. In den Archiven der Polizei forscht er über das weitere Schicksal der Flüchtlinge in den 40er Jahren, zu einer Zeit, als Joseph Roth schon tot war. Roth selber hat in Paris einige Anstrengungen unternommen, um Flüchtlingen bei ihren Formalitäten beizustehen. Er gehörte zur Liga für das geistige Österreich und begleitete als Mitglied des Deutschen Hilfskomitees manchmal ganze Emigrantenfamilien im Taxi zur Präfektur auf der Ile de la Cité. Einmal war es sein Kollege, Schicksalsgenosse und Hotelnachbar Soma Morgenstern, den Roth begleitete. In Soma Morgensterns Erinnerungsbuch »Joseph Roths Flucht und Ende« heißt es zu dieser Episode:
Wir saßen in einem Zimmer, das voll war von Flüchtlingen. Ganze Familie, alt und jung, Frauen und Kinder. alle in Nöten mit der Polizei. Gestützt auf seinen Stock saß Roth da, müde und trunken. Hin und wieder zupfte ich ihn am Ärmel. Leubuscher telefonierte immerzu. Schließlich rief man Roth vor. Dann rief man mich vor. Der Erfolg war, mein Rezipessé blieb, wie Leubuscher sagte, bei der Präfektur. Einen schönen Erfolg hatte dieser Gang zur Polizei. Nach dem Besuch auf der Präfektur bestellte er einen Armagnac und trank ein Schlöckchen. Dann schrieb er seinen letzten Aufsatz. Ich saß neben ihm draußen vor dem Bistro und sah zu, wie sie drüben an der anderen Seite der Terrasse die letzten Reste des Hotel Foyot demolierten. Als er mit dem Schreiben fertig war, las er mir den Aufsatz vor. Er schilderte die Menschen in den Zimmern der Präfektur. Es war einer der besten Aufsätze, die er je geschrieben hat.
Dieser Aufsatz erhielt den Titel »Ein Kind im Wartezimmer der Polizei« und ist zuerst in dem Pariser Exilblatt »Das neue Tagebuch« erschienen.
Das Kind lief unbekümmert, ein echtes Kind, mitten durch unsere schaurige Trauer. Wir saßen nämlich im Wartezimmer der Polizeipräfektur. Wir warteten auf die Erlaubnis, in Paris bleiben oder aber zum Teufel gehen zu dürfen. Wir warteten im Wartesaal. Wo denn sonst wartet ein Mensch? Er wartet in einem Wartesaal.
Josef Roths engerer Lebensradius führte ihn immer wieder in den Jardin du Luxembourg. Gegen Ende seines Lebens allerdings waren seine Füße so stark geschwollen, dass er kaum noch zu Fuß ging. In den Zeiten, da er noch mit Freunden spazieren gehen konnte, einige Fotos sind davon erhalten, gehörte der Park nicht mehr zu seinen bevorzugten Aufenthaltsorten. Es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, dort zu lesen oder zu schreiben.
Das war nicht sein Lebenselement, nein, nein, nein. Er schrieb auch. Er hat Papier, aber das war im Allgemeinen in den Cafés. Und sein Lebenselement, das war so ein wenig Traum, ja, ein wenig Vergessen an die Wirklichkeit und besonders natürlich das Vergessen mit dem Trinken. Ich glaube, dass in den Jahren 38, 39 seine Umwelt war sehr begrenzt. Er las am Anfang zum Beispiel Bücher, französische Bücher. Er hatte Interesse am Anfang ein wenig an die französische Literatur, aber nicht mehr am Ende seines Lebens. Ja. Das war ein vegetatives Leben, nicht, glaube ich. Natürlich, er hatte noch Aktivitäten, er schrieb Artikel, er hat auch gegen den Nazismus gekämpft, mit Artikeln, mit Reden auch. Doch, er war so vom Trinken gefangen, nicht? Es war ihm unmöglich, normal zu leben, ja, das war...
Zu diesem Zeitpunkt schrieb Josef Roth sich und Paris ein literarisches Denkmal mit der Erzählung »Die Legende vom heiligen Trinker«.
An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der Brücken über die Seine zu deren Ufern führen. Dort pflegen, wie fast aller Welt bekannt ist und was dennoch bei dieser Gelegenheit in das Gedächtnis der Menschen zurückgerufen zu werden verdient, die Obdachlosen von Paris zu schlafen. Oder besser gesagt zu lagern. Einer dieser Obdachlosen nun kam dem Herrn gesetzten Alters, der übrigens wohlgekleidet war und den Eindruck eines Reisenden machte, der die Sehenswürdigkeiten fremder Städte in Augenschein zu nehmen gesonnen war, von ungefähr entgegen. Der obdachlose und sichtlich verwahrloste Mann schwankte ein wenig. Er schien den älteren, wohl angezogenen Herrn nicht zu bemerken. Dieser aber, der gar nicht schwankte, sondern sicher und geradewegs seine Schritte dahin lenkte, hatte schon offenbar von Weitem den Schwankenden bemerkt. Der Herr gesetzten Alters vertrat geradezu dem verwahrlosten Mann den Weg. Beide blieben sie einander gegenüber stehen. »Wohin gehen Sie, Bruder?« fragte der ältere, wohlgekleidete Herr. Der andere sah ihn einen Augenblick an, dann sagte er: »Ich wüsste nicht, dass ich einen Bruder hätte, und ich weiß nicht, wo mich der Weg hinführt.« »Ich werde versuchen, Ihnen den Weg zu zeigen«, sagte der Herr, »aber Sie sollen mir nicht böse sein, wenn ich Sie um einen ungewöhnlichen Gefallen bitte.« »Ich bin zu jedem Dienst bereit«, antwortete der Verwahrloste. »Ich sehe zwar, dass Sie manche Fehler haben, aber Gott schickt Sie mir in den Weg. Gewiss brauchen Sie Geld. Nehmen Sie mir diesen Satz nicht übel. Ich habe zu viel. Wollen Sie mir aufrichtig sagen, wie viel Sie brauchen? Wenigstens für den Augenblick.« Der andere dachte ein paar Sekunden nach. Dann sagte er: »20 Francs.« »Das ist gewiss zu wenig«, erwiderte der Herr. »Sie brauchen sicherlich 200.« Der Verwahrloste trat einen Schritt zurück, und es sah aus, als ob er fallen sollte, aber er blieb dennoch aufrecht, wenn auch schwankend. Dann sagte er: »Gewiss sind mir 200 Francs lieber als 20, aber ich bin ein Mann von Ehre. Sie scheinen mich zu verkennen. Ich kann das Geld, das Sie mir anbieten, nicht annehmen, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, weil ich nicht die Freude habe, Sie zu kennen. Zweitens, weil ich nicht weiß, wie und wann ich es Ihnen zurückgeben könnte. Drittens, weil Sie auch nicht die Möglichkeit haben, mich zu mahnen, denn ich habe keine Adresse. Ich wohne fast jeden Tag unter einer anderen Brücke dieses Flusses. Dennoch bin ich, wie ich schon einmal betont habe, ein Mann von Ehre, wenn auch ohne Adresse.« »Auch ich habe keine Adresse«, antwortete der Herr gesetzten Alters. »Auch ich wohne jeden Tag unter einer anderen Brücke, und ich bitte Sie dennoch, die 200 Francs, eine lächerliche Summe übrigens für einen Mann wie Sie, freundlich anzunehmen. Was nun die Rückzahlung betrifft, so muss ich weiter ausholen, um Ihnen erklärlich zu machen, weshalb ich Ihnen etwa keine Bank angeben kann, wo Sie das Geld zurückgeben könnten. Ich bin nämlich ein Christ geworden, weil ich die Geschichte der kleinen heiligen Therese von Lisieux gelesen habe. Und nun verehre ich insbesondere jene kleine Statue der Heiligen, die sich in der Kapelle Sainte Marie de Batignolles befindet und die Sie leicht sehen werden. Sobald Sie also die armseligen 200 Francs haben und Ihr Gewissen Sie zwingt, diese lächerliche Summe nicht schuldig zu bleiben, gehen Sie bitte in die Sainte Marie de Batignolles und hinterlegen Sie dort zu Händen des Priesters, der die Messe gerade gelesen hat, dieses Geld. Wenn Sie es überhaupt jemandem schulden, so ist es die kleine heilige Therese. Aber vergessen Sie nicht, in der Sainte Marie de Batignolles.« »Ich sehe«, sagte da der Verwahrloste, »dass Sie mich und meine Ehrenhaftigkeit vollkommen begriffen haben. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass ich mein Wort halten werde. Aber ich kann nur sonntags in die Messe gehen.« »Bitte, sonntags«, sagte der ältere Herr. Er zog 200 Francs aus der Brieftasche, gab sie dem Schwankenden und sagte: »Ich danke Ihnen.« »Es war mir ein Vergnügen«, antwortete dieser und verschwand alsbald in der tiefen Dunkelheit.
Der Zufall und eine nicht abreißende Kette von Wundern führen dazu, dass der Bettler Andreas der kleinen heiligen Therese von Lisieux die 200 Francs nie zurückgeben kann, so oft er es auch versucht.
Nun wollte es die Vorsehung, oder wie weniger gläubige Menschen sagen würden, der Zufall, dass Andreas wieder einmal knapp nach der 10-Uhr-Messe ankam. Und es war selbstverständlich, dass er in der Nähe der Kirche das Bistro erblickte, in dem er zuletzt getrunken hatte. Und dort trat er auch wieder ein. Er bestellte also zu trinken. Aber vorsichtig wie er war und wie es alle Armen dieser Welt sind, selbst wenn sie Wunder über Wunder erlebt haben, sah er zuerst nach, ob er wirklich auch Geld genug besäße, und er zog seine Brieftasche heraus. Und da sah er, dass von seinen 980 Francs kaum noch etwas übrig war. Es blieben ihm nämlich nur 250. Er dachte nach und erkannte, dass ihm das schöne Mädchen im Hotel das Geld genommen hatte. Aber unser Andreas machte sich gar nichts daraus. Er sagte sich, dass er für jede Lust zu zahlen habe, und er hatte Lust genossen, und er hatte also auch zu bezahlen. Er wollte hier abwarten, so lange, bis die Glocken läuteten, die Glocken der nahen Kapelle, um zur Messe zu gehen und um dort endlich die Schuld der kleinen Heiligen abzustatten.
Sainte Marie de Batignolles ist ein imposanter klassizistischer Bau im 17. Arrondissement von Paris, ganz im Norden, weit ab von den sonstigen Wegen Josef Roths. In einer Nische links vom Altarraum lehnt ein großes schwarz-weißes Foto der heiligen Therese von Lisieux. Am anderen Ende der Kirche, kurz vor dem rechten Seitenausgang, steht in der Tat die Statue mit dem himmelblauen Übergewand. In Roths Legende stirbt Andreas, der heilige Trinker, schließlich in der Sakristei dieser Kirche. Und ein himmelblau gekleidetes Mädchen namens Therese hat den Sterbenden vom Bistro dorthin begleitet. Ob Josef Roth tatsächlich oft in Kirchen gegangen ist, ob er Katholik war, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Das war nur sentimental, das war nur emotionell. Und Österreich war katholisch. Er fühlte sich als Österreicher, als Verteidiger der Habsburger Familie, als Repräsentanten der österreichischen Monarchie. Warum? Weil in Österreich diese Diversität, diese Freiheiten von allen Minderheiten unter dieser Monarchie respektiert war. Deshalb, glaube ich, ist er zur katholischen Religion gekommen.
Von Saint-Germain-des-Prés ist es nicht weit zum Boulevard des Invalides. Wahrscheinlicher sei es, meint Lionel Richard, dass Roth nach einem Besuch beim österreichischen Konsulat hin und wieder in die Kirche daneben eingetreten sei. Saint-François-Xavier heißt die Gemeinde, in die wohl viele Exilösterreicher damals gegangen sind. Einer der heutigen Rothianer, der Germanist Michel-François Demet, der in seiner Wohnung, nur wenige Straßen entfernt von Roths République des Tournons am Jardin du Luxembourg lebt, meint:
Das Wichtigste für ihn war seine starke Anziehung für den Katholizismus. Und ich habe Untersuchungen gemacht im Église Saint-Plécide. Man hat nie einen Taufschein gefunden. Und er hat sich immer als katholischer Dichter behauptet. Das Paradoxon dabei ist, dass er Romane zum Ruhm des Katholizismus geschrieben hat, als er noch Jude war, und umgekehrt. Also der Radetzky-Marsch zu dieser Zeit war Josef Roth noch angeblich Jude. Hiob im Gegenteil ist nach seiner Taufe geschrieben worden.
Deutlicher als ein bestimmtes religiöses ist das antifaschistische Engagement Roths. Über den Boulevard Saint-Germain gelangt man zu dem Platz vor der Kirche, an dem auch das berühmte und von Roth häufig aufgesuchte traditionelle Schriftstellercafé Les Deux Magots liegt. Das Gebäude dahinter diente manchmal als Versammlungssaal.
Ganz gegenüber der Kirche von Saint-Germain-des-Prés gibt es einen Saal, wo vor dem Krieg es Versammlungen gab. Und im Jahr 1938 gab es eine Kundgebung für die Verteidigung Österreichs. Und Josef Roth hat dort eine Rede gehalten, ja, für Österreich, gegen den Anschluss. Es gibt jetzt eine Gesellschaft für die Entwicklung der Industrie. Es gab einige Säle in diesem Viertel, ja, oder ein wenig weiter im Quartier Latin. Es gab La Mutualité, eine Saal für die Chemie, eine Saal de la Chemie, und diese Saal, wo es Versammlungen gab, besonders natürlich Versammlungen aus der Linke.
Roths Rede vom Frühjahr 1938 wurde nach der antifaschistischen Versammlung, in der sie gehalten worden war, auch in Louis Aragons Zeitschrift La Commune abgedruckt, neben einer Rede von Heinrich Mann. In Roths Rede heißt es:
Wir beklagen nicht allein den Sieg der Barbarei, sondern was noch schlimmer ist, dass diese Barbarei genährt wird von der Neutralität der Zivilisierten oder, im neuesten politischen Jargon gesagt, der Non-Intervention, die es vorzieht, anstatt zu handeln, Zeuge zu sein am Tatort, wo sie hingerichtet wird. Jetzt zersplittert unter dem Tritt der preußischen Stiefel das Orchester, das Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert lebendig gemacht hat.
So unbestechlich Roth war, was den Faschismus anging, er forderte seine Schriftstellerfreunde in Briefen immer wieder auf, entschieden und hellsichtig zu sein und brachte es soweit, mit seinem Freund und Kollegen Benno Reifenberg zu brechen, weil dieser nicht aus Deutschland fortgehen wollte, so seltsam muten seine Anstrengungen zur Rehabilitierung der österreichischen Monarchie an. Im Jahr 1938 war er sogar im Verbund mit dem ebenfalls im Pariser Exil lebenden Otto von Habsburg in eine Art von diplomatischer Mission verwickelt und reiste inkognito nach Wien, um den Anschluss zu verhindern. In seinem engeren intellektuellen Freundeskreis wurde Roth wegen seiner Kontakte zu legitimistischen Kreisen und seiner Ehrfurcht vor Otto von Habsburg manchmal belächelt. Soma Morgenstern gibt dieses ganze Kapitel des politischen Engagements Roths als Karikatur wieder, wenn er von der Rede erzählt, die Josef Roth 1938 im August zum Geburtstag des österreichischen Kaisers halten sollte. Wieder und wieder musste Morgenstern dem Freund seine Parodie dieser improvisierten Ansprache wiederholen.
Als ein paar Tage ohne die Rede vergangen waren, bestach er mich mit einer Einladung in das Restaurant Méditerranée, wo die beste Bouillabaisse in Paris serviert wurde. Diesmal genügte es, dass ich ihm allein die Rede vorsprach. Wie immer, in einem guten französischen Restaurant hat er auch diesmal wenig gegessen. Da kam mir ein guter Gedanke. Es fiel mir ein, dass er besonders guten Appetit in einem tschechischen Restaurant Chez Louis hatte, wo der tschechische Wirt ein Leser und Bewunderer von Roth war. Ich machte mit ihm ein Gentleman's Agreement, dass ich ihm nur in dem tschechischen Gasthaus nach Verlangen die Rede wiederholen würde und dass er mich dazu nicht einmal einladen brauche, da ich es dort gratis tun würde, solange sein Vergnügen daran andauerte.
Soma Morgensterns Bemühungen, Roth vom Trinken ab und zum guten Essen hinzulenken, glückten nur in seltenen Fällen. Mit seinem Alkoholismus wurde es immer schlimmer. Stefan Zweig fleht ihn aus seinem Londoner Exil brieflich an, sich körperlich zu erhalten.
Die tägliche Alkoholration muss herabgesetzt werden. Ich sehe es an mir, dem das Nikotin so unentbehrlich war wie Ihnen der Schnaps, dass man mit dem Willen etwas ausrichten kann. Wir müssen dann in Ihrem Interesse Ihnen alkoholische Einschränkungen aufzwingen. Sie werden uns verfluchen und Schufte nennen, aber es ist nötig, um Ihretwillen.
Zweig hat dem von ihm geradezu untertänig bewunderten Roth neben anderen Unterstützungen auch Entziehungskuren bezahlt. Roths ehemalige Wirtin Germaine Alassar erinnert sich an eine tragische Episode.
Il m'avait demandé de l'alcool pour monter, parce qu'il montait avec un petit flacon d'alcool pour passer la nuit.
Eines Abends hatte er um Alkohol gebeten, wie immer, wenn er hinauf in sein Zimmer ging, da nahm er ein kleines Fläschchen für die Nacht mit. Ich habe gesagt, nein, Herr Roth, ich gebe Ihnen keinen Alkohol mehr, Sie haben schon genug gehabt. Gehen Sie nur hinauf und wir reden nicht mehr davon. Vom Café aus kam man durch eine Tür direkt zum Hotel. Ich wohnte in der ersten Etage und er weiter oben. Und ich stand gerade in dem kleinen Flur und wollte abschließen. Da spüre ich zwei Hände, die mir den Hals zudrücken. Ja, die Gurgel, weil ich ihm seinen Alkohol verweigert hatte. Ein Stoß mit dem Ellenbogen in den Magen und er hat natürlich losgelassen. Ich habe gesagt, was ist das denn, Herr Roth? Er ist hinaufgegangen, hat nichts mehr gesagt. Und am nächsten Tag habe ich ihn direkt auf die Straße gehen sehen, ohne erst durch das Café zu kommen. Ich habe mir gesagt, wo geht er denn jetzt hin? Und da kam er zurück vom Blumenladen Fleuris auf dem Boulevard Saint-Germain und hat mir einen Strauß Rosen mitgebracht. Zur Entschuldigung.
Madame Alassar begriff, wie fatal die Alkoholsucht wirkte, wenn sie sogar so formvollendete und wohlerzogene Menschen wie Josef Roth zu verrückten Handlungen habe hinreißen können. Michel-François Demet, der Germanist, der auch drei von Roths Essays und Romanen übersetzt und verschiedene Kolloquien abgehalten hat, meint, die eigentliche Frage für ihn sei,
wie konnte Josef Roth aus seiner Pathologie ein wirkliches Werk machen. Obwohl er zu viel trank, obwohl er zu viel Geld ausgab, auch wenn er der bestbezahlte Journalist in Europa damals war, verschenkte er Geld jemanden, der Geld brauchte, den Immigranten und so weiter. Also an und für sich ist Roth für mich irgendwie ein Verwandter, ein Urgroßonkel.
Außer dem Kampf mit dem Dämon Alkohol hat der Germanist mit seinem Lieblingsautor noch andere Gemeinsamkeiten. So teilt er seine Schwäche für Uhren. Das Ticken einer großen Standuhr geht beständig durch die Wohnung Demes, dessen Untersuchungen zu Zeitstruktur und Zeitsymbolik im Werk von Roth für eine bestimmte Periode der französischen Germanistik typisch sind. Roths Alkoholismus hing ohne Zweifel mit der ausweglosen Exilsituation zusammen. Er habe sich bewusst nach und nach daran sterben lassen, meinen Demes und andere. Nach Amerika auswandern wollte Josef Roth Ende der 30er Jahre nicht mehr. Dazu war er zu fortschritts- und technikfeindlich. Er fühlte sich als alter Europäer. Dennoch hat er sich wohl in Frankreich nicht wirklich eingelebt. Michel-François Demes späterer Doktorvater, Pierre Berthaud, war einer der wenigen Pariser Freunde von Josef Roth, zu dem er regelmäßig ins Haus kam. Sein Vater, der Gymnasiallehrer Félix Berthaud, lud schon in den 20er Jahren viele deutsche Schriftsteller zu sich ein. Thomas und Klaus Mann waren öfter seine Gäste und so auch Josef Roth. Der um 10 Jahre jüngere Pierre Berthaud meint im Rückblick, Roth habe sich in seinem Gastland Frankreich nicht solide verankern können.
Si je regarde de quelques manifestations qui sont d'ordre biographique sur les Allemands, par exemple, et sur les Français, on voit les erreurs dans lesquelles peut vivre.
In seinen Meinungen über Deutsche und Franzosen sieht man die Irrtümer von jemand, der kein Vaterland hat. Er sah Frankreich zu einem solchen Grad idealisiert, dass es für mich geradezu grotesk ist. Er hat sicher versucht, Wurzeln zu schlagen. Kein Mensch kann ohne diese Anknüpfungspunkte leben, aber er war der am wenigsten erdverbundene Mensch, den ich kenne. Ich erinnere mich an einen nächtlichen Spaziergang in Berlin. Ich war damals erst 20. Mir kam er als der weit Ältere vor. Roth war wohl 35. Es war 2 Uhr nachts im Winter. Vom Himmel fiel eine Art gefrorener Nebel. Im Licht einer Straßenlaterne sehen wir diese Eiskristalle ganz langsam vorbeifliegen und Roth sagte, Pierre, das ist der Polarschnee. Dieser ganz leichte Winter, der kommt aus Sibirien. Wie ein Jagdhund nahm er die Witterung auf, die Luft aus Sibirien, die Luft aus dem Osten. Er war wie beschwipst. Die einzigen Wurzeln, die er jemals gehabt hat, lagen im Wind.
Am französischen literarischen und politischen Leben habe Roth beispielsweise sehr wenig teilgenommen, weiß auch Lionel Richard. Die Gründe dafür waren vielfältig. Das Gefühl, die andere Sprache mangelhaft zu beherrschen zum einen und zum anderen die besondere Situation als Emigrant, der die politischen Angelegenheiten des Gastlandes höflich zu respektieren hat. Wie gut Josef Roth Französisch sprach, wird allerdings verschieden gesehen. Germaine Alazard sagt, er habe gut, korrekt gesprochen. Nach Michel Demes Einschätzung war sein Verständnis des Französischen weit besser als sein eigenes Sprechen, sein Sprechen aber besser als sein Schreiben in der anderen Sprache. Stéphane Penel hebt hervor, wie sehr Roth die französische Sprache geliebt hat. Er habe einmal geäußert, er wäre gerne ein französischer Schriftsteller gewesen. Der Übersetzer Jean Ruffet im Café au Petit Suisse meint, in Bezug auf Frankreich sei Josef Roth nicht gleich hellsichtig gewesen, wie bei seiner frühen Analyse Hitlers.
Eine manière d'idéaliser la France, vous voyez les villes blanches, tout ça et tout. C'est très joli, mais c'est un peu idéalisé, quoi. Il idéalise un petit peu la France, bien sûr.
Er idealisierte Frankreich, was ihm da gefällt, die weißen Städte und so weiter. Das ist sehr hübsch, aber er idealisiert es. Was ihm gefällt, damals in den 20er Jahren, das sind die Feiern zum 14. Juli, die populären Revolutionsfeiertage in Paris. Die waren natürlich fantastisch. Noch in den 50er Jahren waren sie so ein republikanisches Volksfest und er hat das mit eigenen Augen gesehen.
Seit 3 Tagen tanzte man. In der Mitte der Straßen und Plätze spielten Musikkapellen. Großväter tanzten mit Enkeln, Mütter mit Töchtern, Väter mit Söhnen. Eine ungeheure Weltstadt wollte keine Weltstadt sein, sondern eine Weltfreude. Sie setzte die Unordnung, die Außerordnung des Festes in die Rechte der öffentlichen Ordnung ein. Chauffeure ließen die Wagen stehen, stiegen ab, nahmen einen Trunk und einen Tanz und fuhren weiter. Auf den Schultern der Väter jubelten die Kinder, diese Kinder, die niemals aufhören werden, Republikaner zu sein, auch wenn sie einmal Opfer der Politik werden müssten.
So schrieb Josef Roth noch in einem Brief von 1925 an Benno Reifenberg. Doch Ende der 30er Jahre war seine Sichtweise viel pessimistischer. Er musste einsehen, dass das Gastland vor der Gefahr und der Barbarei des deutschen Faschismus nicht gewarnt sein wollte. Auch über den Sinn des Schreibens in Exilblättern machte er sich keine Illusionen mehr. Einer seiner bittersten Artikel ist in Anlehnung an Heinrich Heines Gedicht überschrieben mit der abgebrochenen Zeile: »Wo wird einst des Wandermüden?«
Blass, wie blass sind alle die Schmerzen der Heimatlosen von damals, verglichen mit jenen, die wir gar nicht erst vorbringen. Das Exil war ein Asyl, und wie mit einer Art luxuriösen Seufzers hört man die Frage des Dichters: Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Wie? Er hatte noch die Möglichkeit, zwischen den Palmen im Süden und dem Rhein zu wählen, und zwischen mehreren Friedhöfen konnte man sich entscheiden. Und wenn man auch das Leben als eine Last empfand, so konnte man doch sicher sein, dass einem die Erde leicht würde, sobald man nur einmal unter ihr zu liegen gekommen wäre.
Von den letzten Lebenswochen seines Freundes berichtet Soma Morgenstern. Er, der in Wien unter anderem Musikkritiker gewesen war, interessierte sich immer für das musikalische Leben und hat auch Roth möglicherweise beraten, was das Erscheinen des wunderbaren Musikstückes im Roman Hiob angeht. Im Mai 1939 nahm Morgenstern einmal seinen erschöpften Freund mit in das sogenannte Patefon in der Nähe des Odeon. Dort ließ er ihn verschiedene Schallplatten mit jüdischer Musik hören. »Warum hast du mich nicht schon viel früher hierher geführt?«, fragte ihn Roth. Ein andermal ließen ihn Lieder aus seiner Kindheit vorübergehenden Trost finden. Morgenstern erzählt:
»Was hältst du von einem Spaziergang im Luxemburg?« fragte er mich mit der Miene, als überreichte er mir ein Geburtstagsgeschenk. Und ich empfand es auch so. Denn es war mir immer eine große Freude, wenn er sich zu einem Spaziergang bereit erklärte. Denn ich bildete mir ein, dass es ihm so gut tat wie mir. Wir gingen bald in den Park hinein. Diesmal führte er mich in eine abseitige Allee, wo es zu dieser Tageszeit menschenleer war. Als wir dort im Schatten saßen, sagte er mir: »Weißt du, warum ich dich hierher geschleppt habe? Ich wollte dich bitten, dass du mir meine zwei Lieblingslieder singst. In unserem Zimmer im Hotel ist vermutlich niemand zum Singen und auch nicht zum Hören aufgelegt.« Ich sang ihm also zuerst das jüdische Lied »Es war einmal eine Geschichte« und auf sein weiteres Drängen auch das ukrainische »Hüla Hüla«. Mit beiden Händen auf seinen Stock gestützt, gesenkten Kopfes, hörte er zu. Dann schwieg er eine lange Zeit und ich sah, wie seine Tränen auf seine bleichen Finger fielen. Es war sein letzter Spaziergang.
Die Darstellungen des Tages, an dem Roth auf der Terrasse des Café de Tournon zusammenbrach, gehen auseinander. Drei Freunde waren laut Biograf David Bronson dabei: die Journalisten Hans Natonek und Stefan Fingal und der Jugendfreund und Arzt Dr. Brosina. Vielleicht haben auch Soma Morgenstern und Friederike Zweig der Szene beigewohnt. Mehrere Personen jedenfalls erinnern sich, dass es die Nachricht vom Selbstmord Ernst Tollers in New York war, die Josef Roth an diesem Tag einen Stoß versetzte.
Er ist gefallen, ja, im Restaurant. Und Frau Al-Azhar wollte ihn zum Spital führen, aber man rief zuerst die Übersetzerin von Josef Roth, Blanche Gidon, an. Ihr Mann war Medizinprofessor im Spital Necker und deshalb wurde Josef Roth zum Spital Necker geführt.
Während unten vor dem Café Tournon das Taxi mit Roth schon abfuhr, suchte Soma Morgenstern noch nach Roths Brille. Im öffentlichen Krankenhaus Necker kam Roth in ein mit einer Glasscheibe abgeteiltes Einzelzimmer am Ende eines großen Gemeinschaftssaales. Germaine Alazard erinnert sich an Alkohol in seinem Krankenzimmer.
Eines Tages bin ich hingekommen und habe da Alkohol auf seinem Tisch stehen sehen. Ich habe die Krankenschwester gerufen und sie darauf aufmerksam gemacht. Darauf hat sie mir gesagt, in seinem Zustand kann man ihn nicht mit einem Mal entgiften. Man muss ihm ein bisschen lassen. Und das haben sie dann bis zum Schluss gemacht.
Ob Josef Roth an einem Delirium tremens oder an der Lungenentzündung, die er zusätzlich bekam, gestorben ist, bleibt unklar. Sehr wahrscheinlich ist er am Ende seines kurzen Aufenthaltes im Hôpital Necker an sein Bett angebunden worden. Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, ein leichtes Ende, lautete der letzte Satz seiner Legende vom heiligen Trinker. Mit Sicherheit hat er selber dieses leichte Ende nicht gehabt. Aus finanziellen Gründen mussten die Freunde darauf verzichten, Roth in der Nachbarschaft von Heine auf dem Montmartre-Friedhof beerdigen zu lassen. Man entschied sich für die katholische Abteilung des ebenso riesigen wie nüchternen Friedhofes von Thiers in der südlichen Banlieue von Paris.
Je vous raconte un minus, tous les voyageurs sont invités à descendre jusqu'au terminus, merci.
Selten kommt jemand hier hinaus, bis zur Endstation der Metrolinie 7 in Villejuif und dann noch mit dem Bus an längs von Bäumen und Bauzäunen angehäuftem Schrott vorbei. Das große Tor des von einer Mauer umgebenen Friedhofsareals imponiert dem Besucher. Der Blick wird angezogen von einer kleinen Hinweistafel mit zwei Handvoll Berühmtheiten, die hier liegen. Auch Josef Roths Name ist vermerkt. Die Ruhe des in Planquadraten angelegten Areals wird nur von dem Sirren der Elektroautos unterbrochen, mit denen die meist farbigen Friedhofsgärtner und Wächterinnen sich durch die langen Alleen bewegen. An Roths einfachem Grab, in eine schwarze Betonplatte, ist die knappe Inschrift eingelassen, die ihn als österreichischen Schriftsteller bezeichnet, liegen keine frischen Blumen. Nur eine einzelne, vertrocknete Blüte erinnert an einen Besuch vor längerer Zeit. Häufig kommt es wohl nicht vor, dass sich wie heute eine junge, in Paris lebende Wiener Germanistin das Begräbnis eines ihrer Lieblingsautoren in Erinnerung ruft.
Im Rückblick auf das Begräbnis sprechen alle, die damals anwesend waren, von der Unmenge Menschen, die am 30. Mai 1939 um 4 Uhr nachmittags auf dem Friedhof eingetroffen waren, um von dem Verstorbenen Abschied zu nehmen. Zum letzten Mal vor dem Auseinandergehen versammelte sich der Kreis um Roth. Monarchisten und Kommunisten, Ostjuden und Katholiken strömten zu dem offenen Grab hin. Im selben Moment, als der Pater Österreicher zu sprechen begann, fuhr ein Güterzug über eine ganz nahe Bahnüberführung, die den Friedhof durchschnitt. Der Zug rauchte, ratterte und pfiff. Mehrere Juden waren ans Grab getreten und beteten auf Hebräisch, während eine sichtliche Spannung, die sich gegenseitig anstarrenden Monarchisten und Kommunisten durchzuckte. Josef Gottfahr Stein, durch die unangenehme Stimmung entmutigt, sah von seinem Vorsatz ab, Kaddisch zu sagen. Eine Delegation der Liga für das geistige Österreich, die aus Professor Friedmann, Paul Stephan und Viktor Tischler bestand, trat als Nächste ans Grab und legte einen rot-weißen Kranz mit der Inschrift »Die Liga für das geistige Österreich, ihrem Präsidenten, Österreichs großen Dichter« nieder.
Einige hundert Meter entfernt, in einer anderen Abteilung, ist die anthrazitgraue Grabplatte von Paul Celan mit kleinen Steinchen geschmückt. Auch Roths Grab trägt manchmal dieses Zeichen jüdischen Totengedenkens. Wie seine Gestalt Mendelsinger aus dem Roman »Hiob«, harrt Josef Roth da seither des Wunders, das vielleicht einmal geschehen wird.